der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 2. März 2026. Ihre große Hoffnung ist trügerisch, geschrieben von Heike Vohwinkel, Textchefin. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser, am Wochenende war der Frühling plötzlich da. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten ein wildes Konzert. In der Berliner Luft lag das Versprechen von Neuanfang. Im Nahen Osten dagegen lag seit Wochen Krieg in der Luft, seit dem Wochenende ist er nun da. Am Samstagmorgen schlugen die ersten Raketen in Teheran und in weiteren iranischen Städten ein. Jasmine Taylor wurde in Berlin vom Anruf ihrer Schwester geweckt. Sie erzählte ihr von den Detonationen in der iranischen Hauptstadt, schickte Fotos von Rauchschwaden. Jasmine Taylor dachte, endlich. Sie ist die Bekannte einer Freundin und erzählt mir das, während in Berlin die Menschen ins Freie strömen, in Cafés und auf den Straßen ihre Gesichter in die Sonne halten. Die Gleichzeitigkeit von Glück und Horror, von Krieg und Frieden, von Hoffnung und Angst, die unerträgliche Widersprüchlichkeit des Seins, ist an manchen Tagen und Orten deutlicher als an anderen. Krieg bedeutet Tod, Zerstörung, Angst. Bei Jasmine Taylor löste der neue Krieg im Nahen Osten vor allem ein Gefühl aus. Erleichterung. Sie war 17, als sie vor 42 Jahren den Iran verließ. Sie floh vor dem Terror der Mullahs, die sie und eine Freundin als 15-Jährige ins Gefängnis gesteckt hatten, weil sie ihre Kopftücher nicht eng genug trugen. Die Freundin wurde vergewaltigt und getötet, Taylor kam durch Glück frei. Jetzt ist die 59-jährige Unternehmerin fest überzeugt, dass der Terror des islamistischen Regimes endlich enden wird und sie schon bald ihre Verwandten in einem freien Iran besuchen kann. Das dauert nicht mehr lange. Darauf hoffen sehr viele Iraner, seit Israel und die USA den Iran bombardieren. Nicht nur jene im Berliner Exil, in Deutschland, im Rest der Welt, auch die Menschen im Land selbst. Diese Hoffnung ist nur zu verständlich und doch ist sie trügerisch. Denn dass die Iraner wirklich bald in Freiheit und Frieden leben, dass es eine demokratisch gewählte Regierung geben wird, ist mehr als ungewiss. Dabei geben die Nachrichten des Wochenendes tatsächlich Anlass zur Hoffnung, dass das Terrorregime am Abgrund steht. Nicht nur der iranische Generalstabschef, der Verteidigungsminister und etliche Kommandeure sind inzwischen tot, auch der Anführer des Regimes, das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei. Doch noch schlagen die Mullahs weiter wild um sich, bombardieren Israel sowie US-Militärbasen, aber auch zivile Ziele in Nachbarländern der Golfregion drohen seit dem Tod Chameneis mit noch härteren Schlägen. Ein sogenannter Expertenrat, bestehend aus dem amtierenden iranischen Präsidenten, dem Vorsitzenden der Justiz und einem Mitglied des Wächterrats, hat die Führung des Landes nun übernommen, bis ein Nachfolger bestimmt ist. Wer dafür in Frage kommt, haben meine Kollegen hier aufgeschrieben. Jasmine Taylor erfuhr am Samstagabend von Chameneis Tod. Ein Bekannter rief sie an. Im Hintergrund hörte sie den Jubel der Teheraner, die ihn auf der Straße feierten, und die Autohupen. Trotz der Nachrichtensperre verbreiteten sich rasch Videos von jubelnden Menschen im Iran und weltweit. Auch Taylor jubelte, umarmte ihre 78-jährige Mutter, ihren Mann. Chamenei war der Teufel, sagt sie. Seit Anfang des Jahres, als die Menschen im Iran wieder in Massen gegen den Terror der Regierung auf die Straße gingen, hat sie kaum etwas anderes getan, als den Kampf gegen das Regime von Berlin aus zu unterstützen. Taylor führte lange Jahre erfolgreich ein Touristikunternehmen, bevor sie es verkaufte und als Beraterin arbeitete. Drei ihrer Schwestern leben noch im Iran, Neffen und Nichten, unzählige Cousins und Cousinen. Sie ist gut vernetzt, kennt trotz Nachrichtensperren immer jemanden, der doch noch Zugang zum Internet hat. Sie verbreitete Nachrichten aus dem Land in der Exil-Community, sorgte dafür, dass sie die Öffentlichkeit erreichten, vernetzte sich mit anderen Exil-Iranern, half, wo sie konnte, und erlebte die brutale Grausamkeit des Regimes erneut in Chatnachrichten, Videos, Sprachnachrichten. Tausende sollen getötet worden sein, unzählige mehr verletzt. Einem ihrer Cousins, 27 Jahre alt, wurde bei den Demonstrationen ins Auge geschossen, einem anderen in die Beine. Immer wieder hält Jasmine Taylor sekundenlang inne, als sie von dem Horror jener Wochen erzählt. Doch jetzt will sie nur noch nach vorn schauen. Nicht Hoffnung, sondern Gewissheit sei es, was sie antreibe, sagt sie. Sie ist fest überzeugt, dass das Mullah-Regime ganz bald stürzt und danach der Übergang zu einem demokratischen Iran stattfindet. Dass für einen endgültigen Sturz nicht nur Luftangriffe, sondern auch Bodentruppen notwendig sind, lässt sie nicht gelten. So wie der US-Präsident glaubt sie, dass die Iraner die Macht des Regimes niederringen und sich auf einen friedlichen Übergang zu einer Demokratie einigen würden, sobald die Mullahs erst massiv geschwächt sind. Es ist eine optimistische Sicht und nach all dem Leid der Menschen im Iran ist sie nur zu verständlich. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es so etwas noch nie gab, wie meine Kollegen Bastian Brauns und Patrick Diekmann hier zeigen. Und dass selbst da, wo die USA mit Bodentruppen meinten, ein Land befrieden zu können, dies nie gelang. Weder im Irak noch in Afghanistan oder Vietnam. Zerstrittene Gruppierungen bekämpften sich nach einem militärischen Eingreifen gegenseitig. Gewalt und Instabilität waren die Folge. Auch weil die USA zu einem längerfristigen Engagement meist nicht willig oder fähig waren. Donald Trump hat bereits klargemacht, dass er keine Bodentruppen einsetzen will. Er weiß, dass das in seiner Anhängerschaft mehr als unbeliebt wäre. Zwei Ziele verfolgt er mit dem Krieg: das iranische Raketen- und das Atomprogramm zu zerstören, sowie das Regime zu stürzen. Während er das erste Ziel allein aus der Luft erreichen kann, halten Militärexperten das andere ohne Bodentruppen für unmöglich. Was heißt das für die Menschen im Iran? Tatsächlich kommt es nun auf sie an. Sollten die USA es schaffen, die Waffenarsenale der Mullahs massiv zu verringern und noch mehr Führungsfiguren zu töten, könnte eine Dynamik in Gang kommen, die den Sicherheitsapparat von innen zusammenbrechen ließe. Neue Massenproteste, vielleicht sogar unterstützt von Überläufern in der Armee, böten dann zumindest eine Chance auf einen Regimesturz. Und dann? Zwei Dinge wären dann wichtig. Die zerstrittene Opposition und die vielen, auch ethnischen Gruppen im Iran müssten sich zusammenraufen. Sie zu einen könnte vielleicht Reza Pahlavi gelingen, dem Sohn des 1979 von den Mullahs gestürzten Schahs. Der in den USA im Exil lebende Kronprinz behauptet, nicht den Thron zu beanspruchen, sondern den Übergang hin zur Demokratie organisieren zu wollen. Jasmine Taylor ist überzeugt, dass ihm das gelingen kann. Doch wie stark sein Rückhalt in der iranischen Bevölkerung tatsächlich ist, bleibt unklar. Was darüber hinaus gebraucht wird, sind Menschen wie sie. Millionen Exil-Iraner leben im Ausland. Viele von ihnen sind Fachkräfte, haben Fähigkeiten, auf die es ankommen wird. Auch Jasmine Taylor will dann in ihre Heimat reisen und sie nach Kräften unterstützen. Hoffentlich bekommt sie dazu die Gelegenheit. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.